Hallo, mein Name ist Anja. Ich bin alleinerziehende Mama von zwei Kindern und Witwe. Und das ist der Finanzinsider.
Ja, Anja, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Herzlich auch willkommen an alle Zuschauer hier erstmal heute. Wir haben heute wieder eine ganz, ganz spannende Folge. Reden unter anderem auch über das Thema Erbe. Ich glaube, da steht eine größere sechsstellige Summe an. Was kann man damit machen? Wie kann man das investieren? Aber auch über Herausforderungen. Herausforderungen, die einem im Leben begegnen, die Schicksalsschläge vielleicht sind oder so eine Art Schicksalsschläge oder Sachen, die man einfach nicht einkalkuliert. Und deswegen freue ich mich, dass Anja heute hier zu Besuch ist. Und Anja, vielleicht erstmal ganz kurz, was machst du gerade beruflich? Wie verdienst du dein Geld?
Ich habe vor ein paar Jahren, als die Situation ganz eng geworden ist, in den öffentlichen Dienst gewechselt, sitzt da im Controlling. Das war für mich auch wirklich in dem Moment die Rettung, weil gesichertes, regelmäßiges Einkommen in dem Moment schon echt hilfreich war. Ich arbeite als Sachbearbeiterin im mittleren Dienst und mache im Moment parallel zur Arbeit noch einen Studiengang.
Okay, also mit über 50 noch studieren, gehört schon mal mega viel zu. Jetzt hast du gerade schon das so reingeprescht, vor ein paar Jahren schwierige Situation. Lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Was ist passiert? Was war deine Herausforderung, die du auch vielleicht durch diesen Job gerade meistern konntest? Was ist passiert?
Vor einigen Jahren ist erst meine Schwiegermutter verstorben. Das hat meinen Mann damals total aus der Spur gerissen. Mit dem Ergebnis, dass er ungefähr alles an psychischen Erkrankungen entwickelt hat, die es so gibt. Mit allen Nachteilen, die halt damit auch zusammenhängen. Also auch wirklich wirtschaftliche Nachteile. Der hat in einigen Sachen sehr viel Schulden gemacht. Das war die eine Situation. Kurz danach ist er verstorben.
Okay,
Und ich
krass.
stand da mit einem relativ neu gekauften Haus, festen Hausraten, zwei damals kleinen Kindern und der Herausforderung, das alles irgendwie zu bewältigen.
Okay, also das war jetzt natürlich schon ganz, ganz viel. Lass uns da gerne mal ein bisschen genauer auch einsteigen. Wie lange ist das jetzt genau her? Also wann war das in welchem Jahr? Auch das ist der Finanzinsider Podcast. Wir lieben Tiere und wir mögen Hunde. Wer hat sich da jetzt gerade aufgeregt?
Entschuldigung, das waren gerade meine Hunde. Hier steht jemand an der Tür. Hallo.
Ja, Leute, auch das passiert halt beim Finanzinsider, dass wenn wir natürlich die Leute per Telefon interviewen, dass das alltägliche Leben weitergeht.
Hallo.
Ich entferne mich dann immer von meinem Golden Doodle, weil sonst springt ihr mir immer auf den Schoß. Deswegen, das passiert. Wer hat denn da gerade so einen Alarm gemacht?
Die Post
Die
für ein
Post.
Paket.
Die Post. Und was sind das für Hunde, die du da hast?
Zwei aus dem Tierschutz.
Ah, okay. Ja, sehr
Zwei
cool.
Mischlinge aus dem Tierschutz. Ich habe eine
Mischlinge,
recht
ja.
soziale Ader. Ich muss mich immer kümmern.
Du, die Hunde müssen ja auch am besten ein schönes Zuhause bekommen, deswegen da sehr lohnenswert. Also wir waren ganz stehen geblieben. Wann war das? Wann war diese Situation und so in welchem Jahr?
Also losgetreten ist das Ganze Anfang 2012. Das hat sich über anderthalb Jahre Erkrankung hingezogen. Anfang 2014 habe ich meinen Mann dann entfernen lassen aus dem Haus. Das war auch recht brutal, aber es ging einfach anders nicht mehr. Der hätte die Kinder mitgerissen und das wollte ich nicht. Und 2017 ist er dann endgültig verstorben.
Okay, krass. Also mein Beileid an der Stelle, dass das natürlich auch alles so also negativ dann gelaufen ist. Ich habe selber
Nein.
vor, das haben wir jetzt 2024, fast 2 Jahren auch meine Mutter verloren. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man auch finanziell in geordneten Bahnen ist, dass man solche Sachen halt auffangen kann. Was waren denn die Sachen, die durch diese Erkrankung, also durch diese Aneinanderreihung von, ich sag mal, schlechten Ereignissen dazu geführt haben, dass es auch euch wirtschaftlich vielleicht nicht mehr so gut ging und du, wie du gerade schon gesagt hast, deinen Mann entfernen lassen musstest?
Also ich sag mal, der hat halt, wie gesagt, alles an psychischen Erkrankungen entwickelt. Das ging von Depressionen in manische Depressionen, wo er halt auch körperlich eine Gefahr für uns in dem Sinne dargestellt hat, als dass er sich selber und alles um ihn herum nicht mehr einschätzen konnte. Also man konnte mit dem nicht mehr Auto fahren. Es war lebensgefährlich, mit dem ins Auto zu steigen. Ohne, na, also mein Mann war ein ganz toller Mann, sonst hätte ich den nicht geheiratet. Der ist wirklich, der hat sich um 180 Grad gedreht durch diese Erkrankung. Dann hat er angefangen zu trinken, dann hat er angefangen zu zocken, dann hat er angefangen zu koksen. Also alles, was so an üblichen Suchterkrankungen bekannt ist. Und der hatte sich gar nicht mehr unter Kontrolle. Der war selber gar nicht mehr da. Zocken, klar, heißt halt immer viel Schulden. Ich habe damals auf die Bremse getreten, indem ich ihm genötigt habe, mir seinen Anteil am Haus zu überschreiben, damit er das nicht irgendwie belasten kann. Das war auch, glaube ich, ganz gut. Und wichtig auch in dem Moment, dass ich mich da durchgesetzt habe.
Ja, also vorausschauend gedacht an der Stelle, vielleicht mal, weil, also zocken, das hört sich jetzt so, also du bist ja viel tiefer im Thema drin, dass wir vielleicht mal den Leuten auch Insights jetzt geben können, wie, also zocken im Sinne von wirklich, also ich, okay, ich bin jung.
Ich setze mich nächtelang an irgendwelche Geldspielautomaten und schmeiß
Ah,
da ohne
okay.
Ende Geld rein.
Ja.
Na,
Okay.
das, was, es sind, gibt tatsächlich relativ viele Menschen. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt sehr informiert über diese ganzen Erkrankungen. Es gibt tatsächlich eine ganze Menge Menschen in Deutschland, die da wirklich im Suchtpotenzial drin sind. Und das ist gerade das Spiel, die Spielsucht ist diejenige, aus der man am schlechtesten wieder rauskommt.
Das ist eine total spannende Sache, die du ja gerade ansprichst, weil vielen das gar nicht, also das Ausmaß gar nicht wirklich bewusst ist. Also als du gerade Zocken gesagt hast, habe ich im ersten Moment so an Gaming-Zocken gedacht, ne? Also weil ich das halt
Nein.
so in meinem Wortschatz so kenne. War dann mal zur Spielothek und sowas gesagt, das ist natürlich direkt drin. Trotzdem das Thema auch hier, ich weiß nicht, ob du selber dich schon mal so mit Trading oder sowas schon mal gehört oder schon mal was davon mitbekommen oder sowas, was das genau ist.
Ja.
Okay.
Auch in der Beziehung gibt es Menschen, das war mein Mann nicht, konnte mein Mann nicht, weil der technisch nicht so,
Ja.
also der war nicht so PC-affin, ne? Jetzt sind wir auch aus einer anderen Generation. Das wäre sicherlich, also auch dieses Online-Pokerspielen und so ist sicherlich auch ein Thema, was viele in finanziell echt in Nöte bringt. Aber auch das Trading, ich weiß, dass es da auch eine gewisse Gruppe gibt, die in diesem Trading-Bereich im Suchtcharakter entwickeln.
Ja, weil das geht natürlich alles so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ne? Na klar, wenn man jetzt eine psychische Erkrankung dahinter hat, ist das nochmal wieder was anderes. Ich habe früher auch mal einen Kollegen oder einen Kumpel gehabt, der oft in eine Spielothek gegangen ist und sowas. Und was da dahinter steckt, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass das viele einordnen können, weil Trading, damit haben wahrscheinlich mehr Leute jetzt einen Berührungspunkt, als dass sie jetzt sagen, hey, wir haben durch Schicksalsschläge, dass mein Mann oder meine Frau jetzt ins Casino oder was auch immer geht, ist dieser kurzfristige Dopaminausstoß. Ja, also dass die Leute wirklich sagen, hey, okay, ich habe ja jetzt wieder die Chance, was zu gewinnen. Das ist beim Lottospielen übrigens genau gleich. Bestimmt hast du es auch schon mal gehört, dass Leute, die, also vielleicht kam das bei euch auch vor, kannst du gleich mal gerne berichten, dass man immer diesen Gedanken hat, okay, jetzt habe ich zwar verloren, aber wenn ich jetzt das Doppelte setze und dann gewinne, bin ich ja wieder im Plus.
Ja.
Und das führt dann natürlich ganz, ganz schnell dazu, dass man sich da verzockt und vielleicht auch nochmal eine Story, die ich jetzt letztens neulich noch erlebt habe. Auch jemand, der beim Training war und ich habe dem früher mal Geld von mir gegeben, wo er mitgespielt hat. Da hat er dann, glaube ich, auch einen relativ deutlichen fünfstelligen Gewinn sogar mit erwirtschaftet. Der war dann aber auch relativ schnell wieder weg. Und dieser Mensch hat, glaube ich, auch nicht zuletzt durch das Trading jetzt letztens auch Steuerprobleme bekommen, weil er Geld, naja, also Geld mit Geld Sachen gemacht hat, die eigentlich so nicht richtig waren. Und das ist natürlich dann immer so, wenn da irgendwo psychische Erkrankungen hinterstehen, dann versucht man das immer zu rechtfertigen, aber es ist natürlich trotzdem extrem hart. Du hast dich dann getrennt von deinem Mann, also.
Ja, also für mich war damals klar, ich muss mich entscheiden. Entweder ich rette meine Kinder und ziehe die halbwegs gesund groß, auch finanziell, oder aber ich rette meinen Mann. Ohne Kinder hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Da hätte ich wahrscheinlich beim Mann, solange es irgend gegangen wäre, beigestanden. Aber in dem Moment war mir klar, ich muss eine klare Grenze ziehen. Ich habe zwei Kinder und Kinder sind hilflos. Kinder haben. Oder ich bin da sehr intensiv, was das anbelangt. Kinder haben einfach einen Schutz verdient. Und wenn ich Kinder in die Welt setze, habe ich verdammt nochmal eine Verantwortung, der ich nachkommen muss, egal wie die Außenumstände sind. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, ich mache jetzt hier einen Cut, weil es geht nicht mehr. Na, natürlich hast du vorher Kämpfe geführt, du hast Gespräche geführt. Ich war bei so viel Therapien mit dabei und beteiligt. Ich war auch, also bis so lange mein Mann gelebt hat, die Hauptansprechperson für ihn. Na, und habe ihn auch durch seine Sachen begleitet. Aber ich habe mich halt räumlich und auch finanziell von ihm getrennt, damit, weil das einfach nicht mehr ging.
Klar. Also
No?
krasser Schritt und wie du schon sagst, ich glaube, da muss man dann einfach gucken, was war jetzt in dem Moment, so doof ich das anhört, wichtiger und dann natürlich logischerweise die Kinder. Jetzt
Ja.
hast du eben schon gesagt, du standst dann aber da mit Haus, gerade frisch gekauft, hast quasi alles an der Backe, Kindererziehung. Wie alt waren die Kinder zu dem Zeitpunkt?
Neun und elf, also beziehungsweise ja 9 und 11, als wir uns getrennt haben und dann halt ein bisschen entsprechend mitten in der Pubertät, als der Papa gestorben ist.
Okay, also auch da alles andere als einfache Situation. Wie hast du es dann hinbekommen, das finanziell auf gerade Bahn zu bekommen?
Disziplin, ganz, ganz, ganz viel Disziplin. Also ich habe anteilig, wenn man überlegt, ich habe 42% meines Einkommens habe ich für die Hausrate bezahlt,
Boah.
was ja schon eine Hausnummer ist. Ich habe nebenher Kurse gegeben im Sozialbereich. Na, also ich habe mir noch einen Nebenjob quasi gesucht, um ein bisschen was dazu zu verdienen. Damals war die Einkommens- oder Steuerfreibetrag 2.800 Euro und die habe ich auch im Jahr noch zusätzlich an den Wochenenden halt durch die Kurse verdient. Ich habe sämtliche anderen Ausgaben so gut es ging runtergefahren und gekappt. Also ich habe mir in 2,5 Jahre, glaube ich, einmal neue Schuhe gekauft und sonst keine
Wahnsinn,
Klamotten.
Wahnsinn.
Das geht ja. Es ist ja nicht so, dass man nichts anzuziehen hätte. Das ist ja eher so ein Pseudo-Ding, ne? Ja, und ich habe halt immer viel mehr Wert drauf gelegt, dass die Lebensmittel gesund sind, die meine Kinder kriegen.
Ja.
Ne?
Also,
Herausforderungen waren tatsächlich so Geschichten wie Klassenfahrten. Weil du hast halt die Wahl. Entweder du arbeitest weiter und kämpfst, oder aber, ne, einfacher wäre es gewesen, damals zu sagen, ich arbeite nur halbtags, beantrage zu dem Zeitpunkt Hartz IV und Kinderzuschlag. Das wäre finanziell und von der Absicherung her sicherlich einfacher gewesen in dem Moment. Aber ich denke einfach, wenn man einmal in dieser Spirale drin ist, ist es unglaublich anstrengend, da wieder rauszukommen. Ja, und ich habe mich halt für den Weg entschieden, jetzt erstmal zu gucken, dass ich das alleine bewältigt kriege. Und das, der, wie gesagt, 2 Jahre waren sehr, sehr hart. Ich habe parallel dazu im Büro Gas gegeben, dass ich da aufsteige, ne, dass ich da weiterkomme.
Also, Anja, erstmal riesengroßen Respekt. Ich glaube, alle, die sich jetzt gerade diese Folge anhören, können halt auch schauen. Also, jeder hat ja immer was, ich sag mal, zu jammern an seiner Situation, auch zu sagen, hey, krass, und wie ziehen andere Leute sich da raus? Und ich glaube, da kann man echt nur einen Hut vorziehen, wie du das da gemeistert hast, durchgekämpft hast. Ich weiß nicht, ob du die Frage so beantworten kannst, aber woher hast du die Positivität gezogen, das wirklich dann auch durchzuziehen? Weil natürlich, wenn du sagst, es wäre einfacher, also im ersten Moment wäre es leichter gewesen, Hartz IV, all diese ganzen Sachen zu beantragen, aber dann danach wäre es anstrengender gewesen und du hast aber gesagt, ich gehe erst den anstrengenden Weg, damit es danach besser wird.
Also ich sag mal, sind ganz viele Faktoren, die da reinspielen, wie man selber so aufgestellt ist und wie man sich dem Leben stellt. Ich sag mal, Leben passiert und das passiert ja nicht nur mir. Ne? Also ich sag mal, wir haben es halt vielleicht nicht so leicht gehabt, aber es gibt ja noch hunderttausende andere Menschen, denen es ne, nicht gut geht, immer mal wieder oder in gewissen Situationen. Und das ist sowas, Leben passiert und das darf auch passieren. Und es muss auch passieren irgendwo, weil sonst wird ja gar nichts. Also wenn es immer alles gleich und alles entspannt und schön wäre, würden wir es gar nicht wahrnehmen. Insofern für mich, ich habe da wirklich mein Papa, der war für mich immer das Leitbild und der Leitsatz war Augen zu und durch. Und für mich ist die Erfahrung gewesen, du kriegst es halt hinter irgendwo auch wieder zurück.
Ja, das
Na, also der Einsatz, den ich gebracht habe, der wahrheitet sich jetzt für mich darin, dass meine Söhne sehr selbstständig geworden sind und ihren Weg machen und auch in ihrem Leben gut klarkommen. Und das war für mich ich glaube, der ausschlaggebende Punkt dahinter. Na, also, wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, wenn ich Kinder in die Welt setze, habe ich eine Verantwortung. Meine Aufgabe als Mutter ist es, die Kinder für ihr Leben soweit gut so vorzubereiten, dass sie gut zurechtkommen.
Ja, also man merkt das auch, ne? Also du kannst da wirklich echt extrem stolz drauf sein, das so zu erreichen. Und das ist echt, also ich kann es gerade nur wiederholen. Da können sich alle, also viele, glaube ich, ein Beispiel dran nehmen, weil wir kriegen ja auch, oder ich bekomme ja auch sehr viele Nachrichten, wo man sich dann immer so denkt, okay, das kriegt man halt auch selbst gelöst. Das ist jetzt nicht so, also klar, es gibt bei uns Videos online, wo wir sagen, hey, die Politik macht nicht alles richtig, etc. oder macht vieles falsch, besser mal so rumgesagt. Aber es ist halt auch immer dieses Thema, was kann ich denn heute selber beeinflussen? Ne? Und du zeigst das halt, ja, par excellence, dass man sich auch aus sehr, sehr, sehr schwierigen Situationen da wieder rausziehen kann, wenn man dann halt diese Disziplin hat, da durchzuziehen. Jetzt machst du heute noch ein Studium neben der Arbeit, weil dir jetzt gerade stand alles entspannt wieder langweilig geworden ist oder
Jein. Also ich sag mal, zum einen, ich war immer schon ehrgeizig. Ist vielleicht auch nochmal so eine Triebfeder. Ich habe aber damals, also nach dem Abitur, habe ich für mich gesagt, ich will nicht studieren, weil ich möchte Kinder haben und ich möchte mich um die kümmern. Also habe ich zum damaligen Zeitpunkt waren Studienplätze knapp und habe gesagt, nö, ich studiere nicht, das ist Quatsch, wenn ich sowieso nicht voll arbeiten will. Und habe da zurückgesteckt. Heißt natürlich aber auch, dass man finanziell zurücksteckt, auch was so Altersversorgung und so weiter anbelangt. Jetzt gab es die Möglichkeit vor Covid schon mal die Überlegung, so einen Studiengang zu beginnen. Allerdings war das damals alles mit Präsenz. Und ich hätte viel Zeit meine Kinder alleine lassen müssen. Das wollte ich nicht. Das ging nicht. Und jetzt nach Covid hat sich halt für mich die Möglichkeit beruflich ergeben, zu sagen, ich mache das berufsbegleitend, habe mich darauf beworben und qualifiziert. Und ja,
Jetzt
also ich
ziehen wir
bin
es
durch das
durch.
Bewerbungsverfahren positiv durchgekommen, ne? Also es
Ja.
war irgendwie eine Auswahlgruppe von über 600 Leuten für 75 Plätze und da bin ich auch ein bisschen stolz, dass ich das gepackt habe. So, und jetzt ist halt Studienumgang. Ich bin da tatsächlich auch nicht die Älteste. Es sind noch
Ah,
welche
okay,
älter
krass.
als ich.
Ja.
Na, was ich faszinierend finde, aber es ist so trotzdem, trotz aller Altersgruppen. Ich meine, wir haben die jüngsten Kollegen sind Anfang 20. Na, aber das ist ein sehr gutes Miteinander da und es macht auch wirklich Spaß und ich werde geistig nochmal richtig gefordert.
Das glaube ich. Also auch da mega, ne? Auch wieder ein geiles Learning für ganz, ganz viele, weil man ist ja häufig so, ich sag mal, eingefärcht, man sitzt zu Hause, Instagram, TikTok oder guckt irgendwelche anderen Sachen an und denkt sich so, ja, ich will ja noch irgendwie mehr aus meinem Leben machen. Und gerade durch diese ganze Digitalisierung bieten sich ja so viele Möglichkeiten, die es halt vor 10 Jahren oder vor 5 Jahren teilweise noch gar nicht gab. Und
Richtig.
klar, wenn man jetzt sagt, das Einzige, was man braucht, das sagt sich so lapidar, ist Ehrgeiz und Disziplin. Aber man kann was verändern, wenn man es dann halt wirklich möchte. Vielleicht gerade noch mal ganz kurz auf diese schwierige Situation damals oder vielleicht auch heute, weil da braucht man ja auch Ehrgeiz und Disziplin. Hättest du so irgendwie einen Rat, den du deinem damaligen Ich geben würdest, was vielleicht Leuten hilft, die gerade in einer ähnlichen Situation sind, da wirklich durchzubeißen? Also zu dem damaligen Ich von dir vielleicht jetzt aus der Situation heute sagen?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du einen Antrieb hast, dass du, na, das war so das für mich. Für mich, wie gesagt, ich habe früher auch schon viel Energie aus meinen Kindern gezogen. Ich sage ja, man kriegt das irgendwie auch zurück. Und für mich war damals der Hauptgedanke, die Hauptmotivation zu sagen, ich möchte für die Kinder, dass sie eine gute Zukunft haben. Und dass sie ihr Leben gut meistern können. Ne, die haben keinen roten Teppich ausgerollt gekriegt. Ich glaube, mein älterer Sohn ist jetzt in einer WG im Studium. Der ist der einzige von den ganzen, der wirklich fit ist im Haushalt, weil die halt hier immer mit anpacken mussten. Na, im Nachhinein dankt das mir, aber klar, die haben die früher rumgejammert, dass sie helfen müssen. Aber heute sind sie, glaube ich, gar nicht so undankbar dafür, dass sie so selbstständig sind. Na, und für mich war halt die Motivation wirklich immer zu sagen, ich möchte, dass die, und du, egal was die Motivation ist, ne, du brauchst halt irgendein Ziel für dich selber. Und jetzt mit dem Studium, für mich ist ganz klar das Ziel, ich möchte mich fürs Alter noch mal so ein bisschen absichern, ein bisschen Rücklagen schaffen, weil für mich ist ganz klar, in dem Moment, wo ich nicht mehr arbeite, bin ich auf Reisen. Das ist jetzt meine Motivation. Ich möchte so fit wie möglich bleiben, damit ich so viel wie möglich noch reisen kann, wenn ich in Rente bin.
Auch total geil. Also ich reise auch für mein Leben gerne. Deswegen glaube ich, das ist ein sehr, sehr cooles Ziel. Also erstmal ein mega Einstieg auch jetzt gerade zur Situation, was du auch schon gemeistert hast. Ich habe jetzt gerade mal die Sachen noch auf, die du hier so angegeben hast. Ich glaube, also wir haben ja auch über Verträge und sowas, beziehungsweise über Kredite und sowas gesprochen. Ich glaube, das sind alles so Sachen, da macht es jetzt gerade gar nicht so viel Sinn, da so tief einzusteigen, weil das Haus musste ja damals irgendwie weiterfinanziert werden. Vielleicht eine Kleinigkeit, auf die Leute vielleicht achten können. Ich weiß nicht, ob dir das so bewusst ist. Ich glaube, ein Kredit, der läuft, glaube ich, über 15 Jahre, hat aber eine Sollzinsbindung von 10 Jahren. Na, also, dass man das halt
Ja.
einfach nur im Hinterkopf hat. Ich weiß nicht, ist dir das bewusst gerade an der Stelle?
Das ist der Kredit, den ich jetzt relativ oder vor ein paar Jahren erneuert habe, den du meinst, ne?
Ja, genau richtig.
Den Bankkredit.
Genau.
Ja, und zwar, also ich sag mal, das weiß ich halt auch nicht, ob es das viele wissen. Wir haben damals, als wir das Haus gekauft haben, zwei öffentliche Kredite aufgenommen. Wir hatten zum Glück einen ganz guten Stock an Grundkapital, weil wir vorher eine Eigentumswohnung hatten. die wir halt dann auch, die auch nicht mehr so verschuldet war. Also wir hatten einen relativ guten Grundstock an Eigenkapital und haben halt den Rest wirklich mit öffentlichen Krediten hingekriegt. Es gibt über die NRW-Bank eine Förderung für Familien, also für Eltern mit Kindern. Es muss mindestens ein Kind da sein oder unterwegs sein. Die vergeben zinslose oder weitestgehend zinslose Kredite bis zu einer gewissen Einkommensgruppe, nehmen nur 0,5% Bearbeitungsgebühr im Jahr. Das ist sehr attraktiv, aber es wissen halt ganz wenig Familien,
Wie
dass
ist
es
es
die
nochmal?
Möglichkeit gibt.
Das hast du gesagt, WFA oder?
Ja, WFA.
WFA.
Wirtschaftsförderungsanstalt. Und vergeben wird das Geld im Prinzip von der Stelle in Düsseldorf über die Bank NRW.
Okay, also auch das
also
ist halt spannend,
NRW-Bank.
Weil ich weiß, dass hier auch viele junge Familien zuhören, das mal abzuchecken für die jeweilige Situation. Bei dem anderen Kredit, den du jetzt gerade neu gemacht hast, das ist halt, glaube ich, auch immer wichtig zu wissen. Ich meine, das ist natürlich immer, also man hat ja diese Sollzinsbindung 2018, ein ganz okayer Zins, den man danach noch gemacht hat. Aber dass man weiß, okay, ab 2028 könnte es rein theoretisch auch mehr werden von der monatlichen Rate, wenn halt die Zinsen steigen. Das muss man einfach immer nur für sich auch im Hinterkopf haben, wenn man solche Sachen macht. Und ich habe halt auch leider schon Beratungen erlebt, wo Leute oder wo Berater es dann abtun, ne, wo die sagen, ja, die Zinsen bleiben so niedrig, brauchen Sie sich keine Sorgen machen. Und in dem Moment, wo sowas halt gesagt wird von einem Experten, denkt man da gar nicht mehr dran, man vergisst das.
Ja, also ich habe vor, den Kredit vor 2028 auszulösen, weil ich parallel dazu eine Riester-Rente über Bausparvertrag gemacht habe. Und der ist in 2 Jahren zu teilungsreif. Und da habe ich dann einen Kredit, eine Zinsfestlegung von 1,5%.
Okay, dass da nochmal besser ist. Du hast jetzt gerade zwei Wörter zusammen gesagt. Riester und Bausparen.
Ja.
Das kann in ganz, ganz Mini-Situationen, kann das vielleicht sogar sinnvoll sein und sowas, was viele jetzt aktuell nicht wissen. Seit diesem Jahr, seit 2024, kann man Riester-Verträge, egal ob das jetzt, glaube ich, Baustoffverträge sind oder auch Versicherungsverträge für energetische Sanierung nutzen. Ja, also man kann das Guthaben auch verwenden, um beispielsweise, es muss halt dann so ein paar Anforderungen erfüllt werden. Also das muss halt wirklich eine energetische Sanierung sein. Also Ofen neu pflastern zählt ja jetzt zum Beispiel nicht zu. Das wissen halt viele nicht. Ansonsten hätte ich jetzt aber auch gesagt, also ich habe mir sowas schon gedacht im Zusammenhang mit den Krediten von den Angaben, die du gesagt hast, dass der Baustoffvertrag dafür da ist, weil Banken das immer so machen. Jetzt rückblickend zu sagen, okay, da wäre garantiert auch was anderes besser gegangen, wäre jetzt halt immer blöd. Das ist immer so zurückschauen, dass man immer schlauer.
Alles gut.
Ne, aber schon mal gut, dass du so auf dem Schirm bist, dass du sagst, hey, okay, ich kann den dann davon ablösen. Was ich noch gesehen habe, auch da, ich glaube, du hast Sondertilgungen. Ich weiß nicht, ob das dann, ob der wirklich ablösbar komplett ist, weil da stand was von 2000 Euro in den Unterlagen drin pro Jahr.
Ja, ich kann jährlich 2000 Euro Sondertilgung machen.
Genau, ne? Also ob der dann auch nachher ablösbar ist, das muss ja einfach vorher klar sein. Okay, also das ist mal so zu diesen Sachen. Aber du hast eben Rente gesagt und Thema Reisen. Und ich glaube, da habe ich jetzt noch so, ich sag mal, zum abschließenden Kapitel für den Podcast heute, eine ganz, ganz spannende Geschichte für viele, die auch eine größere Summe Geld anlegen wollen, beziehungsweise so wie du dir erben. Ne? Ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Betrag war das nochmal, was da jetzt im Raum steht, was da kommen kann oder kommen wird?
Also gut 100.000 Euro.
Gut 100.000 Euro, okay. Schon mal jetzt Gedanken gemacht, wie du das quasi, also was du damit genau machst oder was du damit machen würdest?
Ich habe mir gewisse Sachen jetzt angeguckt. Ich lese mich gerade in das Thema Finanzanlagen rein, weil das vorher nie ein großes Thema war, weil ja kein Geld da war. Es gibt verschiedene Optionen. Also ich kann Teile von den Hauskrediten tilgen damit. Na, das geht. Bei dem Bankkredit muss ich halt gucken, ob ich eine Vorfälligkeitsentschädigung zahlen muss und wie hoch die wenn wäre. Bei dem anderen Kredit über die NRW-Bank muss ich rechnen, ob sich das lohnt, weil ich kann den jetzt wieder runtersetzen lassen auf 0, also auf 0,5% Bearbeitungsgebühr. Da ist es natürlich sinnvoll, das Geld anzulegen, selbst wenn ich da nur 3% für kriege. Na, das rechnet sich halt dann nicht gegen. Ansonsten beschäftige ich mich im Moment mit verschiedenen Möglichkeiten. Ich hatte mal Union Invest Aktienfonds angelegt. Die habe ich aber damals alle auflösen müssen. Die existieren aber noch mit einem Betrag null. Dann ist das Thema ETFs, mit dem ich mich bisher noch überhaupt nicht beschäftigt habe, nochmal interessant. Da müsste man halt auch gucken, wie weit lohnt sich das. Lohnt sich das, das Geld in einer Summe anzulegen, das aufzuteilen? Aber da bin ich, soweit bin ich da noch nicht durchgestiegen.
Also,
aber spannendes Thema und viel zu lesen.
Ja, Also wir können natürlich jetzt hier keine Anlageberatung machen. Ich meine, das ist die meisten ja auch klar. Also das sage ich ja auch immer eigentlich am Anfang des Podcasts diesmal nicht, weil ich gerade gar nicht auf dem Schirm hatte, dass wir genau noch an diese Stelle kommen. Aber es geht ja auch nicht um konkrete Handlungsempfehlungen, sondern so einfach so Ideen, was man mit dem Geld machen kann. Hast du schon mal von so einem Modell gehört, das Modell der ewigen Rente?
Das habe ich tatsächlich nicht, nee.
Das hört sich immer so spannend an und man denkt sich so, okay, was ist denn das? Und das ist für alle, egal wer jetzt hier zuhört, wie alt ihr seid, total spannende Geschichte, die man einfach machen kann. Wenn wir jetzt mal diese 100.000 Euro beispielsweise nehmen, ja, und man legt die jetzt an. Also jetzt investiert die jetzt erstmal unabhängig, ob ETF, ob aktiv gemanagte Fonds und sowas. Darauf will ich gar nicht hinaus, sondern man sagt, okay, man schafft es eine durchschnittliche Rendite von 6% pro Jahr zu erwirtschaften. Ja, da gibt es eine Internetseite, die heißt zinsen-berechnen.de. Vielleicht schon mal gehört, vielleicht ein Video von mir gesehen oder sowas. Und wenn man da oben, da gibt es verschiedene Rechner und da gibt es einen Rechner, der heißt Vorsorge und dann Entnahmeplan. So, ich habe den jetzt hier parallel auch mal aufgemacht. Und wenn man da mal zum Beispiel eingibt, 100.000 Euro Kapitalvermögen und dann wirklich auch sagt, okay, 6%, sagen einige, ja, die kriege ich aber nicht pro Jahr. Man muss halt einen Schnitt sehen. Wenn man wirklich der Sache von der Wirtschaft vertraut und weiß, okay, hey, das läuft langfristig, die Wirtschaft wächst, woran man investiert hat, die Weltwirtschaft wächst, dann kriegt man auch die 6% und teilweise sogar mehr. Also wenn wir uns zum Beispiel so ein FTSE World oder sowas anschauen, die haben teilweise 7-8% gemacht. Wir wollen uns ja jetzt auch nicht reich rechnen, aber jetzt mal nur so als Beispiel. Ich beschreibe das ganz kurz, weil das ist natürlich ohne Bild immer schwieriger. Wir haben 100.000 Euro, die wir investiert haben und kriegen 6% per anno, pro Jahr im Schnitt. Und sagen, weil das kann man da cool eingeben, ich möchte endlos Rente bekommen. Das bedeutet einfach nur, dass dieses Kapital nicht weniger wird. Ja, also diese 100.000 Euro würden nicht weniger nehmen, weil du immer nur die Zinsen rausnimmst. Das ist natürlich jetzt praxismäßig, wenn das jetzt zum Beispiel in ETF oder sowas investierst, der schwankt ein bisschen. Dann muss man da einfach so wissen, okay, hey, auch wenn es jetzt auf 93.000, 94.000 oder 85.000 runtergegangen ist, wenn ich mir konstant nur meine Summe rausnehme, wird es langfristig sich wieder erholen, weil das auf die gesamte Sicht, nachher, wenn man halt diese 6% im Schnitt macht, nicht wirklich zu großartigen Problemen führt. Wenn man da jetzt sagt, hey, ich habe da aber Bauchschmerzen mit, dann müsste man das Geld dann einfach vielleicht ein bisschen eher investieren, also sagen, hey, ich investiere es heute schon, wartet 3 Jahre und guckt halt immer, wenn man Gewinne hat, dass man die rausnimmt. Aber, und das ist das Spannende, nach Steuern, also sobald du Kapitaltragsteuer, Soli und sowas bezahlt hast, könntest du dir jeden Monat 381 Euro rausnehmen, ohne dass das Geld weniger werden würde.
Das ist, das hört sich immer jetzt als Betrag nicht viel an, aber das ist natürlich, wenn du es auf eine Rente hochrechnest, nicht falsch, ne?
Genau, das ist natürlich, wenn man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie wenig, aber man darf ja nicht vergessen, das Geld würde halt nicht weniger werden. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, okay, ich möchte eine begrenzte Rentendauer machen und zwar möchte ich, 15 Jahre lang, nach 15 Jahren soll das Geld zu Ende sein, weil dann bin ich zu alt, um zu reisen oder was auch immer. Dann wären es halt immer noch 773 Euro, ne? Aber auch da, ich meine, jetzt klar, es sind 100.000 Euro, ich meine, du hast da noch dein Haus etc. und sowas, aber jetzt auch die Leute, die langfristig Vermögen aufbauen oder langfristig ihre Rente planen, ne? Ich sage immer, gerade in jungen Jahren, das ist dann vielleicht auch für deine Kinder total spannend, dass wenn die halt früh anfangen zu sparen und man wirklich so sagt, hey, okay, ich möchte mir eine ewige Rente auszahlen und ich will, habe das Ziel, weiß ja nicht, als Beispiel 2.000, ich habe es jetzt gerade mal gerechnet, 2.700 Euro pro Monat zu entnehmen. Also nicht 380, sondern 2.700, dann bräuchte man dafür nur ein Kapitalvermögen von, also hört sich jetzt viel an, 750.000 Euro. Ja, also es wären nach Steuern 2.700 Euro. Und jetzt mache ich mal Folgendes. Wie alt ist deine Kinder, wie alt sind die jetzt oder der Jüngste?
19.
Das heißt, wenn der jetzt zum Beispiel sagt, hey, mit 60 möchte ich das haben, was würdest du schätzen? Das heißt, wir hätten jetzt 41 Jahre Zeit, Sparzeit. Was würdest du schätzen, wie viel müsste der im Monat sparen, dass er...
Gar nicht mal so viel. Also es wird irgendwas, ich schätze mal irgendwas zwischen 150 und 200 Euro sein.
Warte, ich rechne mal ganz kurz durch. So, Zahlungsfrist 9, Sparzeit. So. Es sind... bei 41 Jahren 280 Euro. Also schon ein bisschen höher. Ich habe jetzt aber auch nur mit 7% gerechnet. Ne? Aber jetzt wird ja das Spannende dabei, weil viele auch immer über Kindervorsorge reden. Jetzt ist das natürlich gerade für dich praxismäßig schwierig. Wenn man 60 Jahre hat, ja, also wenn man sagt, man fängt bei der Geburt der Kinder an, sind es 74 Euro. Ja, also das ist halt einfach so diese Macht des Zinseszinseffektes. Aber mal zurück zu der Einmalanlage. Das ist halt so eine Option, dass man sagt, hey, ich möchte mir eine ewige Rente oder sowas anlegen. wichtig ist halt einfach, dass man, wenn man über sowas halt nachdenkt, weil viele denken immer, okay, ich hau jetzt die 100.000 Euro irgendwo rein. Man muss immer den Anlagezeitraum mit berücksichtigen. Du hast eben das Thema Reisen genommen. Reisen ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Wenn du verreist, musst du ja auch wissen, wie lange du reist. Und du musst wissen, ist das eine dauerhafte, ist das eine Weltreise, ist das eine einmalige Reise, die eine Woche geht oder sowas. Und bei einer Geldanlage ist das genau das Gleiche. Du musst halt wissen, okay, was für eine Zeit habe ich denn zur Berücksichtigung? Also habe ich 6 Jahre, wo ich das Geld anlege oder 7 oder 10 oder 20. Und viele denken immer, man kommt in der Zeit nicht dran an das Geld. Das ist aber nicht so. Das ist genauso, wenn du sagst, ich fahre jetzt 4 Wochen im Urlaub, dann kannst du jederzeit zurückreisen. Dann gehst du nur wahrscheinlich mit ein bisschen Verlust raus, weil du noch einen doppelten Flug oder einen doppelten Rückweg buchen musst. Und wenn du dir jetzt über Geldanlagen Gedanken machst, ist es halt einfach so, okay, ich lege das Ganze jetzt für, weiß nicht, sage jetzt 7 Jahre an, dann kann ich irgendwie in Aktien, ETFs oder sowas auch reingehen. Ja, oder ganz normal MSCI World und sowas. Gut, viele sagen ab 10 Jahren, 12 Jahren, wenn man da auf sicheren Seite sein möchte, dass man da Plus mitmacht. Du kannst jetzt nach 3 Jahren ans Geld ran. Bloß es könnte halt sein, dass es zeitweise ein bisschen weniger ist. Ja, also das ist halt so eine Geschichte, die man, glaube ich, bei Geldanlage immer mit berücksichtigen sollte. Ich vergleiche das immer mit einer Fertigpizza. Wenn man eine Fertigpizza, wenn da drauf steht, 10 Minuten backen oder 15 Minuten backen und man nimmt die nach 3 Minuten aus dem Ofen, kann man die zwar essen, man wird auch nicht verhungern, aber die wird halt nicht so gut schmecken wie nach 15 Minuten.
Das ist ein schöner Vergleich.
Damit kann man sich das immer ganz gut merken. Aber das sind so Geschichten, wie ich halt mit einer Einmallage halt umgehen würde. Ne? Also ich weiß nicht, ob das Bild schon mal dafür schon mal ein bisschen klarer wird, ohne dass ich dir jetzt genau sagen kann, hey, mach jetzt genau das an der Stelle. Also nachvollziehbar, oder?
Ja, nee, das macht schon einiges klarer. Es ist, du hast ja schöne Vergleiche. Na, ich sag mal, bei mir ist es jetzt auch, ich bin ja relativ alt im Verhältnis schon und bei mir ist halt auch wenig Spielraum. Aber ich glaube, gerade für junge Menschen ist es halt auch wichtig. Ne? Ich meine, dass wir damals so viel Eigenkapital ins Haus stecken konnten, lag daran, dass ich in jungen Jahren gearbeitet habe, Vollzeit und nebenher noch 3 Tage Kellner gegangen bin, einfach weil ich gesagt habe, ich will Kapital anschaffen, anhäufen. Na, also ich sag mal, mit Fleiß kann man ganz schön viel erreichen, mit Disziplin auch. Zweite Thema ist halt, wo man echt drauf achten muss, ist, dass man nicht unnütz Geld ausgibt. Und ich meine, ich habe es ja gesehen, die 2 Jahre, wo wir uns wirklich ganz klamm halten mussten, um zu überbrücken, man kommt mit so viel weniger aus, als man so denkt. Na, weil vieles ist halt einfach nur, ich hatte mal einen sehr schönen Buchhaltungslehrer, der mal gesagt hat, so und jetzt hinterher gehen Sie in die Stadt und machen Ihre Frustkäufe, um den Unterricht zu verarbeiten. Na, vieles ist wirklich nur, um andere Emotionen zu kompensieren, was man kauft. Also bei mir ist es zumindest so.
Du, das ist nicht nur bei dir, glaube ich, der Fall, das ist bei ganz, ganz vielen. Und das, du sprichst dann ein so wichtiges Thema an. Und ich habe immer wieder, wenn man über das Thema Ausgaben spricht, immer wieder so dieses Thema, dass auch junge Leute sagen, ja, aber ich will ja heute leben. So, und ich will ja heute, keine Ahnung, XYZ machen. Und da vielleicht auch mal, gerade wenn wir das Thema Altersvorsorge mal nehmen, so als spannenden Vergleich dazu. Ich sage immer, ich habe so eine Faustformel oder Faustregel, die ich jungen Leuten immer mit auf den Weg gebe, wo ich sage, hey, pass mal auf, dein höchstes Ziel ist es, dass du bis 30 Jahren 100.000 Euro angespart hast. Also am besten auch schon investiert. Dann sagen immer viele so, boah, 100.000 Euro bis 30, aber ich will doch reisen und keine Ahnung was. Und auch da, du hast gerade einen wichtigen Punkt mit reingebracht, Disziplin und Co. Ich habe das halt für mich auch geschafft damals, also ich war 32, diese 100.000 Euro mit 30 zu erreichen. Und ich war, und jetzt muss ich mal überlegen, vor 2 Jahren, jetzt haben wir 2024, 22, 17, 18. Ich war 4-mal oder so in Amerika längere Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie viel Urlaube insgesamt gemacht. Also wenn jetzt viele sagen, ja, man kann nicht beides, das würde ich halt wieder, würde ich widersprechen. Aber jetzt der Clou, warum sollte man 100.000 Euro bis 30 angespart haben? Wenn du mit 30 100.000 Euro angespart hast und die investiert hast und die beispielsweise MSCI World oder sowas liegen lässt, 7%, und dann noch bereit bist, ab 30 jeden Monat 50 Euro für die Altersvorsorge zu machen. Die meisten müssen eigentlich heute, die mit 30 jetzt anfangen, 250 und aufwärts machen. Dann haben die nach 37 Jahren Sparen, also mit 67, 1,3 Millionen Euro zusammen.
Sorry.
Das ist heftig, oder?
Das ist maximal heftig. Ich wüsste gar nicht, was ich mit so viel Geld machen soll. Das hört sich immer blöd an, ne? Na klar, jeder kann so, aber ich glaube, wenn man auf einmal, das ist genau das, was ja bei vielen auch passiert, wenn sie irgendwie einen Lottogewinn haben oder so, das Geld ist schneller ausgegeben, als sie es gekriegt haben. Ja. Und die Disziplin ist dann dahin. Na, und bei mir ist das gerade bei Reisen, jetzt komme ich aus der ursprünglich
Ja.
aus der Touristik, mit Vergleichen. Du kannst so viel machen. Und ich meine, man muss sich halt überlegen, will man viel vom Land sehen, dann brauchst du aber kein 4-5-Sterne-Hotel, sondern dann reicht im Prinzip eine einfache Unterkunft, am besten mit Familienanbindung. Da lernst du von dem Land viel mehr kennen.
Ja, ich stimme dir da voll und ganz zu. Jetzt gerade mal, um diese Frage aufzugreifen, was soll man mit so viel Geld machen? Wir haben ja eben über das Modell der ewigen Rente gesprochen. Ich habe es mal gerade schon
Ja.
eingegeben. 1,3 Millionen, es waren sogar 1,3 und 22.000, aber sagen wir mal 1,3 Millionen. Kapitalentnahme 6%, bleiben bei dem gleichen Vergleich. Was schätzt du, wie hoch ist die monatliche Auszahlung nach Steuern?
Keine Ahnung.
4.700 Euro.
Ja.
Und die Person
Da
hat nur
kannst du
bis,
schon.
das ist heftig, die Person hat nur bis 3.000, also nur in Anführungsstrichen, nur bis 30, 100.000 Euro und dann ab 30 nur noch 50 Euro im Monat investiert. Und dann hat sie, also wo die anderen halt 200, 300, 400 Euro Altersvorsorge machen müssen, kann sie mit dem Geld ja genau das vielleicht in Anführungsstrichen nachholen, was man mit 20 dann nicht gemacht hat, ne? Und das finde ich halt, das ist krass.
Ja, ich glaube, da muss jeder so ein bisschen für sich basteln, dass er einen gesunden Weg findet oder
Klar.
vielleicht auch einen gesunden Mittelweg. Ne? Ich kann das
Natürlich.
verstehen, wenn man jung ist, möchte man, denkt man, die Welt ist offen und man möchte eigentlich alles erleben und alles aufsaugen und alles mitnehmen.
Ja.
Und es ist schwierig dann zu warten, bis man sich das leisten kann. Aber die Erfahrung zeigt, also mir zum Beispiel, also Haus haben wir klar einen Kredit gemacht. Ich habe mich sonst geweigert, für irgendwas irgendwelche Kredite aufzunehmen. So, ich habe halt immer erst geguckt, dass ich das Geld zusammen hatte, ehe ich was gekauft habe. Auch das ist heute nicht mehr unbedingt üblich.
Ja.
Aber ich glaube, je mehr man verliert sonst irgendwann den Überblick und je mehr man an Zinsen zahlt, ne, das ist jetzt genau das Gegenbeispiel. Je mehr Zinsen du irgendwo zahlen musst, desto mehr Geld verlierst du. Auch
Definitiv.
langfristig. Und je weniger Zinsen du woanders zahlst, desto mehr Zinsen kannst du selber einnehmen.
Das stimmt. Also genau das ist es. Der Zinseszinseffekt wirkt halt in beide Richtungen, ne? In die negative als auch in die positive. Ich glaube, also du hast es ja wunderbar bewiesen, auch wenn das jetzt durch eine Situation passiert ist, die jetzt nicht alltäglich ist, zum Glück, und die du Gott sei Dank gemeistert hast, aber dass man viel Ehrgeiz und viel Disziplin das Ganze halt schaffen kann. Und ich glaube, dass man auch dann trotzdem auch leben kann in den jungen Jahren, ne? Also wie gesagt, ich habe ja auch, keine Ahnung, war in Amerika, habe das Geld trotzdem an die Seite gelegt, habe gearbeitet, Nebenjob, Studium, also mit allem drum und dran, Haus, kernsaniert, all diese ganzen Geschichten, wo ich halt einfach immer auch sage, ja, okay, es ist halt immer so, also ich glaube, das hat diese Podcast-Folge wunderbar gezeigt, dass wenn man auch in einer schlechten Situation ist, dass man dann das schaffen kann. Also wenn man muss, dann kann man, ne? Aber dass man halt vielleicht auch sagt, vielleicht rüttelt es den einen oder anderen wach und sagt sich so, ja, eigentlich könnte ich ja vielleicht auch ein bisschen was verzichten, um mein Leben langfristig einfach entspannter zu haben, als den ganzen ganze Zeit irgendwelche Geldprobleme oder so auch, ne?
Ja, also man hat es halt selber in der Hand. Das ist und die Devise da ist nicht drüber nachdenken, sondern wirklich einfach machen.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja,
Ne?
also Anja, wir haben eine Menge besprochen. Mir hat die Folge auf jeden Fall richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also auch da nochmal riesen, riesengroßen Respekt, was du da geschafft hast, also was du deine Familie da rausgeholt hast, trotz so vieler Rückschläge. Und da kannst du halt wirklich massiv stolz drauf sein. Und ich glaube, da können sich viele eine Scheibe bei abschneiden und sagen, okay, ich ändere was jetzt vielleicht bei mir und schau da nochmal genau hin, was ich vielleicht, wie ich mich organisiere. Egal, ob es jetzt motivationstechnisch ist, weniger auszugeben oder vielleicht auch zu sagen, wie kann ich denn mehr Geld einnehmen?
Ja, wobei, also, na, um das nochmal ein bisschen zu relativieren, ich glaube grundsätzlich, das, was man im Leben an Aufgaben kriegt, kann man auch meistern. Na, und ich glaube, dass das schon einen Grund hat, warum ich das, warum die Situation bei uns eingeschlagen ist und nicht bei meiner Freundin zum Beispiel. Na, aber das ist jetzt nichts Besonderes, was ich geleistet habe, weil ich habe genug von außen auch Unterstützung und Zuspruch und so bekommen. So ist das nicht. Ne? Also ich glaube, das ist was, das Leben stellt sich einem und man muss es einfach irgendwo meistern und man muss wollen, man muss es schaffen wollen. Und
Ja.
dann kriegt jeder alles hin. Also ich bin da jetzt keine besondere herausragende Person oder sonst irgendwas oder habe besondere Fähigkeiten, sondern das ist was, das können alle.
Ja, bloß ich glaube, du darfst da durchaus schon auch sehr stolz drauf sein, weil ich kenne halt auch viele, die mit weniger sich in anderen, also es gibt immer so ein schönes Modell, also es gibt so dieses Thema. Mensch, also klar, das Leben wirft immer, immer nur Aufgaben zu, die man bewältigen kann. Aber es gibt halt die einen, die sagen, okay, ich begebe mich jetzt in die Opferrolle. Und die anderen sagen, okay, ich begebe mich jetzt in die Hero-Rolle, also in die Heldenrolle und sage, ich schaffe das jetzt. Ne? Und genau das ist ja das, was du gerade so wunderschön beschrieben hast. Und das ist aber auch nicht mal eben so. Und deswegen glaube ich schon, dass du da sehr stolz drauf sein kannst. Aber natürlich können das auch andere genauso schaffen. Das stimmt. Ja.
Ja.
Anja, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine Offenheit. Ich hoffe, dass hier einige was aus der Folge mitnehmen können. Und ich hoffe, dass du auch was mitnehmen konntest für dich.
Auf jeden Fall. Dankeschön.
Bisschen was gelernt hast, oder zumindest zum Thema Einmallage. Und ja, riesengroßes Dankeschön an alle, die zugeschaut haben oder zugehört haben, besser gesagt. Freut euch auf die nächsten Folgen. Wir haben auch hier wieder ganz, ganz viele spannende Gäste, spannende Geschichten und ja, viel Erfolg, eure Finanzen zu optimieren. Anja, Dankeschön, dass du da warst.
Ich danke dir, Flo.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.